Ja, als Angefreund das Thema angesagt hat, ging ja so ein kleines Raunen durch die Reihen. Oh, irgendwas mit Mathematik. Ich weiß, für manche ist Mathematik so ein Buch mit 7 Siegeln, aber ich möchte euch trotzdem bitten, dass ihr jetzt nicht abschaltet und denkt, ich habe jetzt hier eine halbe Stunde Zeit, mich meine Gedanken schweifen zu lassen, sondern dass ihr euch vielleicht darauf einlasst. Weil je mehr man sich mit Mathematik beschäftigt, desto mehr entdeckt man eigentlich so Gott und wie wunderbar das alles ist. Also es fängt an bei der Zahlentheorie, wenn ihr vielleicht an Pi denkt, hat was mit dem Kreis zu tun, Umfang, Fläche und Radius und der Zusammenhang davon. Und auf einmal, wenn man da ein bisschen forscht, taucht Pi in ganz, ganz vielen verschiedenen Zusammenhängen auf in der Mathematik. Vor allem in der Zahlentheorie, aber eigentlich überall. Es ist total faszinierend. Und vor einiger Zeit bin ich über so einen Bibelvers gestolpert, der hat mich zum Nachdenken gebracht. Er ist eigentlich ein ganz kurzer Vers und ihr habt wahrscheinlich alle schon 100-mal gelesen und da steht ganz am Anfang der Offenbarung, in Offenbarung 1, Vers 4. Ich bin das A und das O, das Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist, der war und der kommt, der Allmächtige. Und dieser Vers, der hat es ziemlich in sich, finde ich. In diesem Vers sind zwei Konzepte von Gott, die für uns Menschen total schwer fassbar sind. Es ist einmal die Unendlichkeit Gottes und die Allmacht Gottes. Also der schon immer war, der sein wird, der immer sein wird, die Unendlichkeit und die Allmacht Gottes. In einem Gespräch über die Schöpfung, der Schaffung des Universums hat mich mal jemand gefragt, ja, was war denn eigentlich vor Gott? Also gehen wir mal davon aus, du hast recht, Gott hat wirklich das Universum, die Welt, alles geschaffen, aber was war denn eigentlich vor Gott? Und die Bibel sagt, ja, Gott ist unendlich. Gott war schon immer und wird immer sein. Das heißt, diese unendliche Natur von Gott bedeutet, dass er komplett außerhalb von Zeit und Ort ist und nicht begrenzt ist. Er ist unendlich, ohne Begrenzung. Und das ist für uns total schwer vorstellbar, weil wir kennen nur endliche Sachen. Unser Leben ist endlich, wir werden irgendwann geboren, wir werden irgendwann sterben. Und alles, was wir so kennen, ist alles endlich. Und auch in der Mathematik gibt es das Konzept der Unendlichkeit. Und als es dann so aufkam, so Ende des 20. Jahrhunderts, da viel drüber geforscht wurde, da waren viele Mathematiker, die fanden es total komisch, die wollten damit eigentlich nichts zu tun haben, weil Unendlichkeit sich immer anders da verhält, als man es denkt. Und ich habe euch da so ein kleines Beispiel mitgebracht, also jetzt nicht erschrecken, wenn die nächste Folie kommt. Ich werde euch kurz mit reinnehmen, was ich euch damit zeigen möchte. Also jeder von euch kennt ja die natürlichen Zahlen, das ist quasi das ganz Innerste. Das heißt, die natürlichen Zahlen von 1, 0 kann man diskutieren, ob es dazugehört, aber wir sagen mal von 1 an, kann man immer weiterzählen, bis unendlich. Also die Zahlenreihe läuft einfach unendlich weiter. Und den Beweis, dass es unendlich viele natürliche Zahlen gibt, der ist schon ziemlich alt. Und Ende des 19. Jahrhunderts kam dann Georg Cantor und der hat sich überlegt, ja, wie ist denn das eigentlich so das Verhältnis von diesen, kann man irgendwie unendliche Mengen, also diese Zahlen, das sind Mengen, kann man die irgendwie miteinander vergleichen? Und dann hat er angefangen, hat gesagt, okay, nehmen wir doch mal die nächstgrößere Menge. Das sind die ganzen Zahlen. Das heißt, die beginnen irgendwo bei minus unendlich, tauchen dann bei null auf und dann geht es weiter bis zu unendlich. Und es ist ja klar, die natürlichen Zahlen sind, in der Mathematik sagt man, eine Teilmenge der ganzen Zahlen. Das heißt, jede natürliche Zahl ist auch eine ganze Zahl. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken und ich euch frage, ja, welche dieser beiden Mengen ist denn größer? Dann würden wahrscheinlich die meisten von euch sagen, naja, ist ja ganz klar, die ganzen Zahlen, weil das sind ja noch die ganzen Minuszahlen dabei. Und Georg Cantor hat dann bewiesen, na, das ist nicht so. Diese beiden Mengen sind gleichmächtig. Das heißt, es gibt genauso viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen. Das heißt, Unendlichkeit ist irgendwie komisch. Das heißt, die verhält sich komplett anders, als wir es uns vorstellen können. Und Georg Cantor ist sogar noch weitergegangen. Er hat die rationalen Zahlen hat er dazugenommen. Das heißt, das sind die ganzen Brüche, die ganzen alle Zahlen, die man als Brüche schreiben kann. Und ist auch klar, die ganzen natürlichen Zahlen, die ganzen Zahlen, das sind auch wieder eine Teilmenge von diesen rationalen Zahlen. Es gibt wieder unendlich viele. Und auch selbst da konnte er beweisen, die rationalen Zahlen, da gibt es genauso viele, ist genauso mächtig wie die natürlichen Zahlen. Das heißt, und es widerspricht komplett unserer Vorstellungskraft, aber es ist mathematisch zigmal bewiesen und nachgewiesen. Das heißt, Unendlichkeit verhält sich immer anders, als man sich vorstellen kann. Ich habe da noch ein schönes Beispiel, das hat man im ersten Semester in der Mathematik, da lernt man dieses Beispiel kennen. Georg hat ein Hotel. Und das Hotel ist ein ganz besonderes Hotel, ist eine wahre Goldgrube, weil in dem Hotel gibt es unendlich viele Zimmer. Und Georg hat Glück, das Hotel ist komplett ausgebucht. Also vom ersten Zimmer an bis in die Unendlichkeit sind lauter Gäste drin. Ist komplett ausgebucht. Aber wie ihr schon unten seht, no vacancy, but we can move some people around. Da gibt es einen kleinen Trick, wie er trotzdem noch Leute reinbekommt. Und zwar, eines schönen Abends, Georg ist ganz erschöpft, weil er die unendlich vielen Leute eingecheckt hat. Jeder hat sein Zimmer, alle freuen sich. Und auf einmal kommt ein neuer Gast. Claudia kommt und möchte einchecken. Aber was macht er? Alle Zimmer sind besetzt. Naja, Georg geht her und sagt, okay, jeder Gast rückt ein Zimmer weiter. Das heißt, vom ersten in das zweite, der Gast im ersten geht in das zweite Zimmer, der im zweiten in das dritte, dritte in das vierte und so weiter. Nach dieser Änderung hat jeder nach wie vor ein Zimmer, weil wir reden ja von Unendlichkeiten hier. Aber das erste Zimmer ist frei, das heißt, Claudia kann in das erste Zimmer einchecken. Alle sind glücklich. Unendlichkeit ist ein bisschen komisch, ja. Aber es kommt noch schlimmer. Georg freut sich, ja, jetzt habe ich das alles hinter mir. Auf einmal kommt ein Bus mit Reisenden. Und das ist auch wieder ein besonderer Bus. In dem Bus sitzen unendlich viele Leute. Und sagen, ja, könnt ihr denn noch einchecken hier? Und Georg sagt, ja klar, natürlich, das funktioniert. Und zwar sagt er seinen Gästen, okay, jeder verdoppelt seine Zimmernummer und zieht dann in das entsprechende Zimmer. Das heißt, der in der 1 zieht in die 2, der von der 2 in die 4, der von der 3 in die 6, 4 in die 8 und so weiter. Und ihr merkt schon, wenn ich mal 2, dann werden auf einmal die Ungeraden werden frei. Und nachdem es ja unendlich viele ungerade Zahlen gibt, ist auch genug Platz für die Neuankömmlinge. Also ihr merkt, Unendlichkeit, das ist so was ganz Spezielles. Und das ist so, wenn man anfängt, Mathematik zu studieren, ist es relativ schwierig, diese Unendlichkeit hier in der Zahlentheorie, aber auch später in ganz anderen Fachbereichen. Unendlichkeit macht immer was anderes als das, was man so normalerweise denken würde. Eine Zahlenmenge habe ich euch ja noch unterschlagen. Genau, das sind die reellen Zahlen. Da konnte gezeigt werden, dass die eine größere Mächtigkeit, also von reellen Zahlen gibt es wesentlich mehr als von den anderen. Nur so als Ergänzung noch für euch. Also es ist überhaupt nicht verwunderlich, dass wenn wir schon in der Mathematik beim Abzählen, dass wir unsere Probleme mit Unendlichkeit haben, dass wir dann auch bei Gott mit der Unendlichkeit irgendwie unsere Probleme haben, weil es komplett außerhalb unserer Vorstellungskraft liegt. Jemand, der sich damit beschäftigt hat, Herr Dotzer, sagt, ja, Gott lebt in einer Seinsweise, die vollkommen von unserer Welt unterscheidet, die ganz und gar über dem steht und völlig von uns abgehoben ist. Wenn wir über Gott nachdenken, versuchen wir über jemanden nachzudenken, der ganz anders ist als alles, was wir kennen. Gott sagt, wer bin ich gleich und mit wem wollt ihr mich vergleichen? Die Antwort lautet, niemand ist wie Gott, nichts ist wie Gott. Gott allein ist er selbst. Also wir leben in so einem Raum von Materie, Raum und Zeit und wir sind Geschöpfe. Gott ist aber nicht Materie, er lebt nicht in dieser Materie, er ist nicht räumlich, er lebt nicht in diesem Raum, er ist nicht zeitgebunden, er lebt nicht in dieser Zeit. Gott ist eben kein Geschöpf, Gott ist der Schöpfer. Und Gott war schon da, bevor es irgendwie ein Geschöpf gab und nichts kann Gott irgendwas hinzufügen oder wegnehmen. Und weil Gott eben unendlich ist, ist er auch das, was man so transzendent nennen kann. Was einfach bedeutet, dass Gott über allem steht. Er steht über der Schöpfung. Er ist großartiger als der Schöpfung. Er ist von der Schöpfung unabhängig. Das heißt, dass Gott so unendlich über all dem und all unseren Fähigkeiten, all unserem Erkennen steht. Deswegen haben wir Schwierigkeiten, das zu erfassen, das wirklich zu begreifen. Und wenn Gott sich den Menschen nicht offenbart hätte in Jesus Christus, dann würden wir überhaupt gar keine Chance haben, überhaupt nur ein bisschen was von ihm zu begreifen. Aber Gott hat uns eben nicht in Unwissenheit gelassen, hat uns die Bibel gegeben, hat uns die Schöpfung gegeben, über die wir staunen können, wo wir ja sein Wesen erkennen können, hat uns Jesus Christus gegeben, hat sich offenbart in ihm. Und daher sind wir auch in der Lage, so ein bisschen was von Gott zu erkennen, zu verstehen. Ja, sehr mit dieser Unendlichkeit von Gott ist auch die Allgegenwart Gottes verknüpft. Allgegenwart Gottes heißt, der Gott ist immer präsent. Es gibt keinen Ort, an dem er sich vor Gottes Präsenz verstecken kann. Wir haben ja gehört, Gott ist nicht limitiert durch Zeit und Ort. Er ist anwesend zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort. Und Gott, habe ich auch schon gesagt, er ist immer existent und wird immer existieren. Bevor es die Zeit gab, war Gott schon da. Also er existiert außerhalb dieses ganzen Konzeptes. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Im Psalm 139, Vers 7 bis 10 steht, wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nimm ich Flügel der Morgenröte und blieb am äußersten Meer, so wird euch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ja, bleibt jetzt noch die zweite Eigenschaft, die wir am Anfangsvers, in dem Offenbarungsvers gehört haben, Allmacht. Ja, Allmacht Gottes bedeutet, dass er alle Macht besitzt, dass er unendlich Macht zur Verfügung hat. Und alle Macht zu haben, das ist ja was richtig Cooles. Und manchmal wünscht man sich ja auch, wenn man irgendwelche Probleme sieht, dass man auch so ein bisschen was von der Allmacht Gottes hätte. Es gibt ja auch einen Film, Bruce Allmächtig, der dann so ein bisschen ja, einen Eindruck bekommt, was es heißt, allmächtig zu sein. Und es gibt viele Verse in der Bibel, die diesen Aspekt auch nochmal betonen. Zum Beispiel im Psalm 115, Vers 3. Unser Gott ist im Himmel, er kann schaffen, was er will. Oder als Jesus die Frage von seinen Jüngern bekommt, ja, wer kann denn selig werden? Da sagt er dann, ja, bei den Menschen ist es unmöglich. Also die haben nicht genug Macht dafür, aber Gott ist in alle Dinge möglich. Ja, zur Zeit von Georg Cantor und auch David Hilbert, wo wir diese Beispiele und Endlichkeit gehört haben, da war die Mathematik in so einem richtigen Höhenflug. Hier sieht man auch die beiden nochmal, Georg Cantor und David Hilbert. Und das war so eine richtige Aufbruchsstimmung in der Mathematik. Das heißt, unendlich viele Erkenntnisse wurden gewonnen. Und mit mathematischen Methoden wurden große Sachen bewiesen, zum Beispiel allgemeine Relativitätstheorie in der Physik. Wurde durch mathematische Methoden bewiesen. Und in diesem Zusammenhang hat dann auch David Hilbert, ich habe es hier mal hingeschrieben, wir müssen wissen und wir werden wissen. Das war so in diesem Höhenflug so, es schien quasi nichts mehr unmöglich, dass man nicht mit mathematischen Methoden beweisen kann, was wir, so die Allwissenheit stand auf einmal zur Disposition. Und Allwissenheit bedeutet ja, wenn wir von Gott reden, dass Gott alles weiß. Dass er das ultimative Wissen besitzt, dass sein unendliches Wissen qualifiziert ihn eben als Herrscher und Richter über die Welt. Gott weiß alles und Gott wird von nichts überrascht. Und diese Allwissenheit stand auf einmal, oh, wir können so viel beweisen mit der Mathematik, vielleicht können wir jetzt sogar alles beweisen. Die Weltformel schwirrte ab und zu nochmal durch die Medien. Und irgendwann kam dann ein Mathematiker, und er hat dann bewiesen, nee, das funktioniert nicht. Er hat bewiesen, dass die Mathematik Grenzen hat. Es gibt Sachen in der Mathematik, die kann mit den, also ist ein bisschen kompliziert, das zu erklären, aber es gibt Sachen, die kann Mathematik nicht beweisen. Und das war ein ziemlicher Schock für die Mathematik. Und auch für David Hilbert, der ist dann ziemlich verzweifelt an dieser Erkenntnis, weil er eigentlich gedacht hat, ja, wir können alles begreifen. Und auf einmal wird bewiesen, nee, es gibt eine Grenze, da könnt ihr nicht drüber hinweg. Es gibt Sachen, die kann auch Mathematik nicht beweisen. Ja, wenn man sich diese ganzen, ich habe es mal Alleigenschaften, also Allmächtigkeit und so weiter, Alleigenschaften von Gott vor Augen führt, da wird einem ja schnell klar, der Mensch bekommt so ein Verständnisproblem. Die Mathematik an sich sagt, ja, ihr werdet ein Verständnisproblem haben, weil es gibt Grenzen. Und auch wenn wir uns damit beschäftigen, ja, bekommen wir ein Verständnisproblem. Und mir ist dann so gekommen, ja, manchmal haben wir auch, ja, es war jetzt ein relativ theoretisches Konstrukt, aber das hat auch konkrete Auswirkungen. Wenn wir uns Gedanken machen, ja, warum lässt Gott Leid zu? dann hängt diese Frage ja ganz eng mit dieser Allwissenheit, dieser Allmacht, dieser Unendlichkeit von Gott zusammen. Also wie kann ein allwissender, allmächtiger und dazu vielleicht noch mitfühlender Gott, wie kann der überhaupt Leid zulassen? Wie kann er vielleicht auch Leid zulassen von seinen Nachfolgern, von uns Christen? Und je mehr man über diese Eigenschaften nachdenkt, desto mehr Fragen stellen sich eigentlich. Oder ein Aspekt davon, was mir so gekommen ist, war von einer weltlichen Novelle. Das Ziel der Novelle war sicherlich nicht, irgendwas über Gott zu erzählen, sondern da ging es über Gesellschaftskritik und solche Sachen. Aber diese Novelle, finde ich, illustriert ganz, ganz schön eine Beschränkung von uns und eine Eigenschaft von Gott. Und zwar stellen wir uns mal vor, wir leben hier in einer dreidimensionalen Welt. Wenn wir die Zeit noch dazu nehmen, wegen mir vierdimensional, aber prinzipiell erstmal dreidimensional. Und wir stellen uns jetzt mal vor, dass wir zweidimensional sind. Das heißt, in dieser Welt gibt es jetzt, um es ein bisschen einfacher zu machen, so geometrische Figuren. Es gibt Kreise, es gibt Vierecke, es gibt Dreiecke, es gibt noch Geraden. Aber alles ist zweidimensional. Das heißt, keine Höhe, nur noch Länge und Breite. Auf der nächsten Folie, jetzt sieht man hier mal so ein bisschen, bei der 1 ist unser Dreieck. Wir schauen von oben drauf. Wir erkennen klar, es ist ein Dreieck. Und je weiter wir uns jetzt quasi reinklappen in die Ebene, desto mehr sieht es dann aus wie so ein Strich. Bei der 3 sind wir quasi noch knapp oberhalb der Ebene, das heißt, wir können noch so ein bisschen drüber schauen. Und wenn wir quasi ein Objekt wären in dieser zweidimensionalen Welt, würden wir alles nur noch als Strich sehen, beziehungsweise wenn wir auf eine Gerade schauen, dann als einzelnen Punkt. Und diese Bewohner dieser Welt, die haben sich dann überlegt, ja, wie können wir uns denn gegenseitig erkennen? Und weil es ist relativ wichtig, je mehr Ecken man da hat, desto höher ist der soziale Status. Also unter die Form mit unendlich vielen Ecken ist der Kreis, der hat quasi den höchsten sozialen Status, ist sozusagen der König. Und sie haben sich dann überlegt, na, wir können sich ja so drehen und so, wie das genau funktioniert, wenn jemand Interesse hat, kann ich danach noch erklären, das ist auch nicht ganz einfach. Aber in dieser Novelle ist jetzt das Interessante, der Hauptdarsteller, der da alles so beschreibt, das ist ein Viereck. Und dieses Viereck wird eines schönen Tages in die eindimensionale Welt quasi transportiert. Er darf in die eindimensionale Welt kommen. Und in dieser eindimensionalen Welt, da gibt es, haben wir nur noch die Länge. Das heißt, wir haben nur noch so Geraden, die hintereinander auf so einem Zahlenstrahl sind. Genau, also hier ist unser Viereck, das in die quasi noch über der eindimensionalen Welt schwebt. Das hier ist die eindimensionale Welt. Hier haben wir den König. Das ist so eine Gerade hier auf dem Zahlenstrahl. Der kann nach rechts und links schauen. Dann haben wir hier so Striche, die dann eben die Leute sind. Es ist gesellschaftskritisch, habe ich schon gesagt. Deswegen sind die Frauen sind in dem Fall Punkte. Auch das ist außerhalb dessen. Aber, also wie gesagt, es ist ein gesellschaftskritisches Buch aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Genau. Der Punkt ist, der schwebt oben drüber und er kann quasi die Geraden erkennen. Das heißt, er sieht die Länge von den Geraden und kann so die ganze Situation betrachten, weil er eben ein zweidimensionales Objekt ist und quasi in diese Eindimensionalität hereinschaut. Später im Buch taucht er dann direkt ein in diese Welt und versucht dann den eindimensionalen Objekten, den König, quasi zu erklären, dass er ein zweidimensionales Objekt ist. Aber sie können auch ihn nur als Gerade sehen. Also sie erkennen nur ein kleines Stück von dem, was er eigentlich ist. Das Buch geht dann noch weiter. Er darf dann zurück in seine zweidimensionale Welt und auf einmal wird er in die dreidimensionale Welt versetzt. Da gibt es dann Pyramiden, da gibt es Kuben, da gibt es Kugeln. Und für ihn ist das viel zu groß. Er kann überhaupt nicht begreifen, was er da genau sieht, weil seine Sichtweise ja auch eingeschränkt ist. Und als er dann zurückkommt in seine zweidimensionale Welt, versucht er dann anderen Leuten zu erzählen, ey, ich habe da was gesehen, es gibt eine dreidimensionale Welt, es gibt da mehr als das, was wir sehen können. Die sagen, nee, also das können wir überhaupt nicht glauben. Und das ist so ein Aspekt, wo ich denke, ja, manchmal geht es uns vielleicht so wie diesen zweidimensionalen Figuren, die von der dreidimensionalen Welt hören. Das heißt, wenn wir von Gott lesen, dann können wir es uns manchmal auch überhaupt nicht vorstellen, diese Unendlichkeit, die Größe Gottes, dass er vielleicht auch wie dieses Viereck hier so eine Übersicht über unsere Welt hat, weil es komplett außerhalb unserer Vorstellungskraft ist. Jedes Objekt hier sieht bloß Punkte. Wenn es nach rechts und nach links schaut, sieht es immer nur einen Punkt. Wir sehen diese Objekte nicht. manchmal denke ich mir, ja, so ein bisschen geht es uns vielleicht auch so. Das heißt, dieses Viereck hat so eine schöne Übersicht auf diese Strecken herab. Und so stelle ich mir das auch bei Gott vor. Aber eben nicht nur in räumlicher, sondern auch in zeitlicher Hinsicht. Und das hat mir persönlich sehr nach der Frage nach dem Warum geholfen. Weil ich dadurch weiß, ja, es gibt ihn darum, weil Gott steht über allem. Gott hat diese Übersicht über meine kleine, eingeschränkte Welt, wo ich nur Punkte sehe vielleicht. Oder wenn ich in der zweidimensionalen Welt wäre, dann würde ich halt irgendwelche Geraden sehen. Und es eröffnet eben auch eine ganz neue Perspektive, wenn wir über Ewigkeit, Unendlichkeit und so weiter von Gott reden. Aber nicht nur mir ging es so, als ich mir über diese Sachen Gedanken gemacht habe, sondern auch vor vielen tausend Jahren als David hat sich auch Gedanken darüber gemacht. Über Unendlichkeit, über Erkenntnis von Gott und dass Gott über allem steht. Und hat in dem Psalm 139 geschrieben. Herr, du erforscht mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege. Du bist mir vertraut mit all meinen Wegen. Ja, ist kein Wort auf meiner Zunge, das der Herr nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo soll ich hingehen von deinem Geist? Wo soll ich hinfliehen von deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag, die Finsternis werde für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkenne das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim. Und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Und wie kostbar sind mir deine Gedanken, oh Gott. Wie ist ihre Summe so gewaltig? Wollte ich sie zählen, sie sind zahlreicher als der Sand. Wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. In diesem Psalm werden so die theoretischen Eigenschaften von Gott, die ich euch versucht habe, ein bisschen mit Hilfe der Mathematik näher zu bringen, nochmal richtig lebendig. In den schönen Worten, wie es der David beschreibt. Dieser Psalm wird verdeutlichen, dass dies ganz genau Gott weiß um uns, weiß um unsere Worte, selbst die unausgesprochenen. Er kennt unsere Gedanken, er weiß unsere Pläne. Gottes Allwissenheit bedeutet, dass er ein vollkommenes Wissen hat. Über alles, nichts ist ihm verborgen. Niemand kann etwas geheim halten oder verstecken vor ihm. Für uns bedeutet dadurch Allwissenheit Gottes natürlich auch eine Warnung. Und sie birgt auch einen großen Trost in sich. Eine Warnung, weil Gott weiß um unsere Pläne. Er kennt unsere wahren Motive unseres Handelns. Er kennt die versteckten Dinge wie Neid, Bitterkeit, Unversöhnlichkeit. Er kennt unsere Gedanken, die wir auch über andere Mitmenschen haben. Aber auf der anderen Seite ist da auch ziemlich großer Trost, weil ja Gott weiß um alles, was wir denken, was uns betrifft, wer wir sind. Ich sitze oder stehe, so weißt du es. Du verstehst alle meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Wenn ich also meinen Weg nicht weiß und mir unsicher bin, Gott weiß den Weg, weil er eben diese Allwissenheit hat. Wenn ich gekränkt werde, ja Gott weiß das. Wenn ich einsam und allein bin, kann ich wissen, okay, Gott ist wirklich bei mir. Gott steht mir zur Seite. Gott weiß es auch und kümmert sich um mich. Gottes Allwissenheit ist also mehr als nur so dieses blanke Wissen, nach dem wir manchmal, wir Menschen, streben. Sondern diese Allwissenheit Gottes bedeutet, dass Gott wirklich erkennt. Erkennt uns als seine Kinder. Und das ist wohl das intimste Wissen, das es überhaupt geben kann, dieses Erkennen. In Vers 13 bis 16 heißt es, dass Gott unsere Seelenstruktur gemacht hat. Er hat uns bereitet, als uns noch niemand gesehen hat und niemand erwartet hat, noch niemand bemerkt hat. Gott ist derjenige, der unser Herz erforscht, der unseren Geist kennt. Ja, wenn wir von dieser Allgegenwärtigkeit sprechen, dann meinen wir eben, dass Gott allgegenwärtig an jedem Ort ist, egal wo wir sind, wie der David es schreibt, egal wo wir uns verstecken wollten vor Gott, Gott ist da, weil Gott allgegenwärtig ist. Das heißt, wenn uns jemand fragt, auch im Hinblick auf Leid der Welt, ja, wo ist denn dein Gott nur? Dann können wir eben antworten, ja, er ist überall, er ist im Himmel, er ist bei den Toten, er ist hier auf der Welt, er ist überall. Verwechseln dürfen wir das natürlich nicht mit anderen Religionen, die sagen, ja, Gott ist in den Pflanzen, in den Tieren und überall. Das ist nicht der biblische Sache, sondern Gott steht über all dem und ist deshalb überall. Ja, was bedeutet diese Allgegenwart nur für uns? In Vers 5 von dem Psalm wird gesagt, dass Gott uns von allen Seiten umgibt und seine Hand über uns hält. Wenn wir also im finsteren Tal sind, im Tränendal, im Depressionstal, Gott ist gegenwärtig, ob wir ihn sehen oder spüren. Und wandere ich im tiefsten Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Das heißt nicht, dass kein Unglück passiert, sondern es heißt, dass Gott immer da ist. Egal, wie es uns geht. Diese Woche habe ich es auch ganz besonders erlebt. Ich war unterwegs auf einer Messe. Wir hatten da einen Stand und ganz viele Termine. Und in der ersten Nacht, wo wir da übernachtet haben, waren wir in so einem Hotel und das Bett war ziemlich furchtbar. Also ich habe total schlecht geschlafen. Also eigentlich war ich total fertig, aber ich habe total schlecht geschlafen. Am nächsten Morgen hatte ich furchtbare Kopfschmerzen. Also mir ging es richtig elend danach. Und ich habe aber gewusst, ich habe einmal Standbetreuung, ich habe zig Termine, ich habe eine ganze Liste von anderen Ständen, die ich auch besuchen muss. Dann habe ich gedacht, und wir mussten abends noch 3,5 Stunden heimfahren. Dann habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich diesen Tag nur überleben? Also so mit der Aussicht, frühmorgens um 8, dir geht es total beschissen und du weißt, du bist nicht vor 10 Uhr daheim und zwischendrin ist ganz viel. Und da habe ich so gemerkt, dass Gott mir durch diesen Tag geholfen hat. Er hat dann die Kopfschmerzen weggenommen, obwohl ich hatte keine Kopfschmerztabletten dabei, aber Gott war da und hat die weggenommen. Und bei mir geht es normalerweise, also wenn das früh da ist, ist es normalerweise der Tag gelaufen bei mir. Gott hat es weggenommen, hat mir Kraft gegeben, dass wir dann sogar noch sicher heimgekommen sind abends. Und da habe ich Gott gemerkt, ja, da wurde dieses theoretische Konzept von er ist allgegenwärtig, er ist unendlich und so weiter, wurde auf einmal ganz konkret. Gott hat geholfen. Ja, Gottes Eigenschaften sind manchmal ganz abstrakt. Und wir können es uns nur schwer vorstellen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit Hilfe der Mathematik so ein bisschen mit reinnehmen in diese Vorstellung, so wie man vielleicht einen kleinen, besseren Eindruck bekommen könnte. Und David zeigt in dem Psalm 139, aber das auch ganz konkretische, praktische Auswirkungen gibt. Und ich denke, wir können uns glücklich schätzen, dass wir so einen mächtigen, so einen unendlichen Gott haben. Amen.